Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, die Nummer 20 aus dem März 2026. Und heute hier jemand zu Gast mit einer Rückennummer, die wir genau in dieser Form schon mal hier hatten. Denn in Folge Nummer 9 hatten wir Kathi Henrich zu Gast mit ihrer damaligen Nummer 4. Und die ist ja mittlerweile nicht mehr in unserem Verein. Und wir haben sie ersetzt. Und zwar sehr, sehr gut ersetzt durch eine Spielerin, Nationalspielerin und eine neue Kraft, die uns seit 1.7.2025 zu Diensten ist. Und somit ist schon klar, es handelt sich um eine Spielerin unserer Frauenmannschaft. Und ich begrüße ganz herzlich unsere Nummer 4, Sophia Kleinherr. Hallo.
Hallo, freut mich.
Ja, das freut mich auch. Kathi Henrich, ist mir gesagt worden, ihr seid euch auch relativ nah und seid befreundet miteinander, stimmt das?
Ja, ich finde, Kathi ist für mich einfach, also erstmal auch neben dem Platz, ein unglaublich toller Mensch, wirklich ein Herzensmensch. Und ja, wir haben eigentlich schon ziemlich viel miteinander erlebt auch, sei es in der Nationalmannschaft, aber auch im Verein, damals in Frankfurt. Mhm. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich hochkam. Ja, war sie wirklich so ein Mensch, der generell alle Jungen, aber insbesondere auch mich, sehr, sehr, sehr gut aufgenommen hat. Wie gesagt, mit all den Werten und Normen, die sie auf dem Platz vertreten hat, aber vor allem auch neben dem Platz. Und ich glaube, sie war auch bei meinem Bundesliga-Debüt damals oder generell in der ersten Saisonhälfte, die wir dann eben zusammen spielen durften, immer an meiner rechten Seite. Also sie hat rechts neben mir gespielt. Damals war sie noch der AV und ich der Innenverteidiger. Genau, und dann auch in der Nationalmannschaft. Also in Frankfurt habe ich damals tatsächlich ihre Nummer 4 übernommen und jetzt hier in Wolfsburg auch. Da schließe ich dann der Kreis.
Ah, sehr schön.
Aber im Großen und Ganzen wirklich einfach eine Person, ja, zu der ich schon früh aufgeschaut habe, muss ich sagen. Ja, und die einfach, ja, jetzt schon öfter betont, aber sowohl auf als auch neben dem Platz ein absoluter Herzensmensch ist.
Ja, super. Ja, so habe ich sie ja auch erlebt. Also wer das noch nicht gehört haben sollte, das ist die Folge Nummer 9. Das war wirklich sensationell. Bis hin zu der fantastischen Geschichte, dass Horst Rubesch ihr zum Geburtstag auf irgendeiner Fahrt mit der Nationalmannschaft ein besonderes Geschenk gemacht hat. Und das hat mich bis heute zum Lachen gebracht. Also sie hat einen Mad-Eagle bekommen.
Ja, von ihm. Ja, das
fand ich halt sensationell. Also falls du auch so etwas wie einen Mad-Eagle als Guilty Pleasure benennen kannst, dann immer raus damit, freue ich mich über solche Neuigkeiten. Also warst du denn da beteiligt? Nee, warst du nicht.
Da
warst
nee,
du nicht
aber dabei. Ich erinnere mich auch an einen Lehrgang. Ich weiß nicht mehr, was da war. Da war auch irgendein besonderer Tag. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, in welcher Form. Aber da stand auch am Eingang Mad Eagle. Kathi ganz, ganz vorne mit dabei. Und sie hatte, glaube ich, auch damals ein Sky-Interview mit Lisa Dreute damals. Ja, wo sie auch genüsslich in ihr Mettbrötchen gebissen hat während des Interviews. Ja, ist, glaube ich, so ein Gag.
Also auf jeden Fall an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Kathi. Gerade neulich ganz fantastische Fotos gepostet auf Instagram, habe ich gesehen.
Richtig rausgeputzt.
Ja,
ne?
sah sie richtig toll aus. Also ja, liebe Grüße, scheint ihr sehr, sehr gut zu gehen und das ist auch sehr verdient. Und von ihr die Nummer 4 übernommen zu haben, ja, für dich ja dann offensichtlich auch wirklich ein gutes Zeichen und auch eine, ja, fast schon kleine Ehre, irgendwie die Nummer 4 zu haben. Habt ihr das miteinander besprochen oder war das einfach klar, dass die Nummer frei ist und du greifst dazu?
Ja, ich hatte in Frankfurt ja auch die 4, von daher ist es irgendwie schon eine Nummer, wenn sie einen durch die Jahre begleitet, die einem irgendwo auch im Herzen liegt. Ich habe es ihr dann damals gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten nämlich einen DFB-Lehrgang zusammen, aber da war das Ganze noch nicht öffentlich. Aber ich habe sie danach angerufen und ich habe es ihr gesagt, dass ich auch ihre Nummer bekomme. Und sie hat gesagt, sie freut sich. Darüber, es tut natürlich ein bisschen weh, weil sie war auch lange hier, hat auch viel mit der Nummer erlebt, aber hat gesagt, ja, sie freut sich sehr, dass ich die Nummer dann übernehmen darf.
Ja, okay. Ja, das passt auch sehr ins Bild. Sehr, voll. Sehr schön. Also schöne Geschichte. Okay, jetzt genug von Kathi und dir und dieser schönen Geschichte um die Nummer 4 herum. Das haben wir jetzt gehört. Und jetzt geht's einfach direkt zu dir. Und zwar fangen wir natürlich da an, wo es immer losgeht, nämlich bei deiner Geburt. Du bist geboren am 12. April im schönen Jahr 2000.
Ja.
Und in Telgte. Ja. Telgte, nahe Münster.
Ja.
Und bist dort groß geworden, hast dort die ersten 14 Jahre deines Lebens verbracht. Mhm. Erzähl uns ein bisschen von zu Hause und wie bist du da groß geworden und wie war es bei dir?
Ja, Telgte ist so eine süße Kleinstadt, würde ich sagen. Habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dort, auch eben mit der Nähe nach Münster. War dann immer so ein guter Ausgleich. Genau, ich bin groß geworden mit ja, zwei älteren Brüdern. Heißt, war nicht immer leicht. Hat man früh gelernt, sich durchsetzen zu müssen. Ja, aber tolle Kindheit auf jeden Fall.
Kurze Frage, wie viel älter sind deine Brüder? Sehr viel älter oder nur so ein bisschen?
4 und 6 Jahre.
4 und 6 Jahre älter, also schon auch deutlich. Ja. Also schon, okay.
Ja. genau, und die beiden, glaube ich, auch so mit der Hauptgrund, weshalb ich dann den Weg zum Fußball gefunden habe. Ich war noch beim Touren früher, ich bin auch noch geschwommen. Also es waren dann irgendwann ziemlich viele Dinge zeitgleich. Mhm. Ja, und wie es dann halt so ist, wenn man viel ausprobiert und viel macht, muss man sich irgendwann entscheiden. Ja, und bei mir war es gar keine große, wilde Entscheidung in dem Sinne, sondern ich bin einfach dem nachgegangen, wo es mich am liebsten hingezogen hat, und das war eben der Sportplatz. Anfangs dann auch einfach wirklich jeden Tag, wenn ich nicht aktiv war, dann eben, um bei meinen Brüdern zuzuschauen, an dem man sich dann natürlich irgendwo auch immer orientiert hat. Mhm. Genau, habe dann auch angefangen, selber bei den Jungs zu spielen. Und mein erster Schritt war dann eben zu den Mädels, als ich dann selber von zu Hause weg bin, aufs Sportinternat gegangen bin und dann nach Gütersloh.
Okay, das kommt aber erst später, da wollen wir noch ein bisschen, bei der SG Telgte bleiben. Mhm. Und dann bist du zur BSV Ost-Bevern. Mhm. Das war aber so, wie das ja üblicherweise zu der Zeit noch war, dass das eigentlich in der Mehrzahl jungen Mannschaften waren, ja. Und da hast du dann mitgespielt.
Ja.
Gab es da schon so Auswahlgeschichten, dass du dann da als Mädchen dann irgendwie auch schon in Auswahlen gespielt hast? Mhm. Oder wann hat sich sowas entwickelt?
Ja, doch, ich glaube relativ schnell. Mein Glück war auch immer, dass ich wirklich immer sehr, sehr gute Förderer und Wegbegleiter an meiner Seite hatte. Es fing schon bei Telgte an. Genau, und da habe ich schon in Auswahlmannschaften gespielt, und das war auch der Grund, weshalb ich dann damals nach Ost-Bevern gegangen bin, weil meine Trainerin, Nathalie Wojtkowiak eben, sowohl meine Auswahltrainerin war, als auch dann meine Trainerin in Ost-Bevern, und man dann einfach ja viel mehr Zeit miteinander auf dem Platz verbracht hat, ganz, ganz andere Schwerpunkte setzen konnte, Defizite aufarbeiten konnte, und man einfach ja tolle Wegbegleiter bei sich hatte, die selber auch die Intention hatten, einen besser zu machen, und das tat mir verdammt gut. Das war, wie gesagt, schon in Telgte so, aber dann auch über die Auswahlmannschaften und Ost-Bevern. Von daher, ja, das hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich
sagen. Aber schon sehr früh, wenn man das so hört, ne? Dass du auch schon, ja, dass du so eine Förderung bekommen hast, okay, die gibt's natürlich überall, aber auch zu der Zeit, Frauenfußball war ja da noch nicht so ein großes Ding, wie das heute Gott sei Dank ist. War schon auch früh zu erkennen bei dir, oder hast du früh gedacht, dass das mal eine Möglichkeit sein könnte, wirklich Profifußballerin zu werden?
Boah, ich muss ehrlich sein, ich habe es gar nicht so früh gecheckt. Also klar hat man dann irgendwie in Auswahlmannschaften gespielt, aber so das Bewusstsein dafür, dass das gerade ein besonderer Weg ist, das hatte ich noch nicht. Das fing bei mir, glaube ich, erst an, als ich dann gemerkt habe, ich muss mich aktiv verändern, um weiter Dinge erreichen zu können. Und das war bei mir eben so der Step aufs Internat.
Ja, verstehe.
Wo man dann halt auch einfach gemerkt hat, okay, mein Weg ist ein bisschen anders als der, die meine Freunde gerade gehen. Genau.
Und hast du in der Zeit jetzt noch, bevor du dann den Schritt ins Internat gemacht hast, gab es da so Sachen, wo du gedacht hast, das könnte ich mir für später mal vorstellen beruflich, oder war da noch gar kein Gedanke dran?
Nee, auch noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt. Also ich habe dadurch, dass ich eben sportlich auch viel probiert habe, schon gemerkt, dass der Sport mir sehr wichtig ist und auch einfach mein Ausgleich ist. Dass es auch in der Schule beispielsweise nicht läuft, weil viele sagen ja irgendwie auch immer, wenn es in der Schule nicht läuft, dann wird dir das und das gestrichen. Und so waren meine Eltern nie, weil es keinen Sinn gemacht hätte. Also ich wäre so unausgeglichen, wenn man mir den Sport genommen hätte. Von daher war es eher so eine Belohnung für mich, dass ich halt immer zum Sport durfte. Genau, von daher gar nicht groß mit auseinandergesetzt. Aber ich glaube tatsächlich auch, selbst wenn es sportlich nicht so weit gereicht hätte, dass es mich beruflich früher oder später in den Sport gezogen hätte.
Mhm. Und schulisch, ich meine, wenn man so sieht jetzt deinen ganzen Werdegang und wie du auch so auftrittst und wie du dich gibst in Interviews und so, also Schulprobleme gab es, glaube ich, irgendwie nie, oder? Zumindest scheinst du nicht so. Oder gab es mal eine Phase, in der mal Schule so ein bisschen schwieriger war?
Man hatte schon Herausforderungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die erste war in den noch jüngeren Jahren, wo ich noch in Telgte auf die Schule gegangen bin. Nicht, weil ich es vom Inhalt und vom Stoff nicht konnte oder nicht geschafft habe, sondern eher, weil es irgendwann schwierig war, dass eine örtliche Schule einen so intensiv unterstützt, wie man es gebraucht hätte, wenn man eben oft gefehlt hat. Hm. Weil dann kamen die Lehrgänge dazu, der Erfolg kam dazu und dann wurden die Stunden in der Schule immer weniger.
Ach krass.
Und da muss man dann natürlich sagen, fehlt einer örtlichen Schule auch einfach die Erfahrung und Kapazität, das aufzufangen. Hm. Was für mich auch noch ein Grund war zu sagen, ich gehe aufs Internat, damit auch die schulische Laufbahn nicht drunter leidet. Und ich würde sagen, ja, so die zweite Herausforderung war dann, als ich kurz vor meinem Abi noch das Bundesland gewechselt habe. Es war nicht so easy, weil Hessen ein bisschen anspruchsvoller als es in Nordrhein-Westfalen der Fall war. Mhm. Und man dann natürlich einiges noch aufholen musste. Aber auch da wurde mir einfach sehr, sehr viel abgenommen und geholfen dadurch, dass ich mein Abitur strecken konnte. Mhm. Ich hatte dann quasi mein letztes Jahr, habe ich in 2 Jahren gemacht. Das heißt, ich hatte pro Jahr nur die Hälfte der Schulfächer wie die anderen Schüler oder Schülerinnen. Aber auch das natürlich irgendwie auch nur möglich, weil es eine Sportschule war.
Ja. Kommen wir noch hin? Wir sind jetzt noch bei dir in Telgte, wie du sagst. Sagt man offensichtlich so, ne?
Ja, irgendwie haben viele Probleme damit.
Gar das nicht. Fällt mir nur gerade auf und will das ja auch gerne dann so original sagen, wie es sich gehört. Nicht, dass alle in deiner Heimat sich dann jedenfalls
auslachen,
ein Ohr zuhören müssen, wenn ich sage, wo du herkommst. Es gab noch ein sehr einschneidendes Erlebnis dann eben 2012, dass sich deine Eltern getrennt haben. Und du bist dann sozusagen zu deiner Mama gezogen. Deine beiden Brüder sind beim Papa geblieben oder? Ach so, okay. Und aber ihr habt relativ in der Nähe noch gewohnt und seid nicht weit auseinander gewesen, denn du erzähltest in einem anderen Interview, dass auch diese ganzen Fahrdienste, die dann in den folgenden Jahren vor allen Dingen dann auf dich und auf euch zugekommen sind, dass das wirklich aufgeteilt wurde und dass sowohl Papa als auch Mama dich dann gefahren haben und so. Das heißt also, auch wenn das in dem häuslichen zusammen nicht mehr geklappt hat, aber ihr wart noch irgendwie relativ nah beieinander und somit auch die Bindung zu den Brüdern, die wahrscheinlich auch bis heute noch deinen Weg sehr begleiten. Was machen deine Brüder heute, wenn ich fragen darf?
Mein einer Bruder ist bei der Bundeswehr tatsächlich.
Oh, ja.
Mich hat es dann ja auch nach dem Abitur
kommen wir noch hin?
Zur Bundeswehr gezogen, genau. Und der andere hat Bauingenieurwesen studiert.
Na, okay.
Wohnt jetzt in Münster mit seiner Freundin und ist dann jetzt auch in den normalen Beruf, sage ich mal, übergegangen. Von daher auch beide einen ganz, ganz anderen Weg genommen. Mhm. Aber beide in dem, was sie tun, gut und glücklich. Von
ja, daher schön. Passt ja, so gehört sich das ja auch. Ja. Also so soll es ja auch im besten Fall sein. Mhm. Okay, ja, dann kommen wir jetzt genau in dem Moment, wo du 2014 mit 14 Jahren einen Ortswechsel vollbrichst, nämlich du gehst nach Gütersloh an ein Sportinternat dort und das ist ungefähr 50 Kilometer von Telgte entfernt, so zumindest sagt Google Maps das irgendwie. Mit 14 Jahren ins Internat, wie bist du dazu gekommen? Wer hat das veranlasst oder wer hat den Schritt dann letztendlich eingeleitet und wie ist es dir vor allen Dingen ergangen, weg von zu Hause?
Also das Internat war in Kaiserau an der Sportschule. Ich habe nur zeitgleich in Gütersloh gespielt. Das war nämlich auch mehr oder weniger so eine Bedingung, sage ich mal, dass weil das Internat von Westfalen aus oder quasi vom Verband Westfalen war, dass man eben in einem Verein in Westfalen spielen muss. Ich war dann immer 5 Tage die Woche eben von Montag bis Freitag dort auf dem Internat und am Wochenende hat man dann ja sowieso beim Verein gespielt, aber dann quasi zu Hause übernachtet. Von daher war es für mich echt noch so eine Überbrückungszeit, wo man sagt, okay, du bist nicht komplett von zu Hause weg, aber es reduziert sich natürlich schon enorm. Und ich muss sagen, dass es mir aus meiner Familie, glaube ich, am einfachsten fiel, weil ich einfach die Ablenkung hatte. Ich hatte das Umfeld, ich hatte 5, 6, 7 Mal die Woche Fußball, also genau das, was ich liebe, ohne dass die Schule drunter gelitten hat. Plus, ich kann mich immer noch ganz gut dran erinnern, wir sind immer sonntags wieder dann quasi angereist und mussten dann immer unseren Trainingsplan strukturieren. Und es hat uns einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil da wirklich so, ich glaube, es waren 11 bis 13 Mädels, die halt alle auf dieselbe Schule gegangen sind, die alle dasselbe Training in Anspruch nehmen konnten und mit meiner besten Freundin, wir sind jetzt immer noch total eng, haben wir uns dann immer sonntags zusammen hingesetzt und wirklich jede mögliche Einheit einfach angekreuzt und die war dann oft eben auch vor der Schule, beziehungsweise in den ersten beiden Stunden, also dann hat man die ersten beiden Stunden frei bekommen, durfte trainieren und wurde dann zur Schule gefahren und dann war es ein ähnlicher Schulalltag, sag ich mal, wie auch bei den anderen. Aber für mich war es einfach nur, ich kann mich an diesen Entscheidungsprozess gar nicht mehr so sehr erinnern. Ich weiß nur, dass es mir erstaunlich leicht fiel, weil ich aber auch, wie gesagt, dann da diesen Punkt so als Break genommen habe, so, okay, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Und es hat mir so viel gegeben, da auf dem Internat zu sein, sich sowohl menschlich als auch sportlich unglaublich weiterzuentwickeln, im athletischen Bereich, auf dem Platz, wie gesagt, trotzdem auch die Schule. Uns wurde einfach wirklich alles ermöglicht und das hat als Mensch und Sportlerin unglaublich geprägt. Hat mir irgendwie auch gezeigt, dass du mit dem richtigen Umfeld wirklich alles schaffen kannst. Auch da wieder Förderer an deiner Seite gehabt, die einfach wirklich das Maximale aus dir rausholen wollten. Plus aber auch Freunde, die dich sowohl neben dem Platz aufgefangen haben, wenn halt irgendwas mal nicht lief, als aber auch irgendwie ja durch eklige Einheiten dann auch mal getragen haben, was definitiv dazugehört. Und eben dies mit 14 von zu Hause weg, so man entwickelt sich, man lernt aber auch verdammt schnell ja diese Selbstständigkeit. Mhm. Ja, und man ist einfach als Gruppe dafür verantwortlich, dass das Leben auf und neben dem Platz funktioniert. Und das hat bei uns so, so gut funktioniert, dass wir wirklich heute noch darüber reden, dass wir diese Entscheidung immer wieder so treffen würden. Weil wir natürlich trotzdem auch mit jungen Jahren schon irgendwie mit Aufgaben alleine gelassen wurden, sage ich mal, was die Selbstständigkeit anging. Von daher wirklich ein Schritt, der mich menschlich und sportlich sehr, sehr geprägt hat und den ich immer wieder gehen würde.
Ja, krass. Also klingt natürlich, hat man gleich so ein bisschen Filmszenen vor Augen, weil ja. So Internat ist für mich immer so ein Filmstoff irgendwie. Mit wie viel wart ihr denn da auf einem Zimmer? Ist das so diese Sechserzimmer-Geschichten oder sind das dann doch Zweierzimmer gewesen? Einfach so, wie ist das Internatleben so für die, die das so wie ich gar nicht kennengelernt haben?
Ich glaube, es gab immer 4 WGs und ganz oben war immer die WG für die Mädels, die das Abi hatten, sodass sie ein bisschen Ruhe hatten. Und die WGs unten waren, es gab 3 Zimmer und davon gab es immer ein Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer.
Okay.
Ich glaube, am Anfang, so in den ersten 1-2 Jahren, war es auch sehr, sehr gut, dass du einfach ein Doppelzimmer hast, dass du jemand neben dir hast, die diese Erfahrung wahrscheinlich auch zum ersten Mal macht, dass man sich einfach gemeinsam hat. Genau, und dann kannst du aber auch Jahr für Jahr entscheiden, brauche ich ein Einzelzimmer, liegt mir das besser mit dem Doppelzimmer. Genau, von daher waren es eigentlich immer so, 4 bis 5 Leute in einer WG. Aber da muss ich auch sagen, in den ersten Jahren oder generell, ich glaube bis zum Schluss, unsere Tür war immer offen. Ah. Also wir haben uns so gut verstanden. Wir wussten, wann jetzt auch mal Schluss ist. Also wann, man lernt sich dann ja auch einfach sehr, sehr gut kennen. Also ich wusste dann bei meiner Mitbewohnerin so, okay, sie braucht jetzt Ruhe oder sie will jetzt nochmal raus trainieren. Sie will jetzt ihre Hausaufgaben machen. Also es war dann irgendwann so ein, man hat so sehr auch aufeinander Acht gegeben, dass es gar keine Frage war, zwischen, okay, ich brauche jetzt mal kurz Ruhe, ich muss mal kurz alleine sein oder lass uns was machen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, klingt auch nach dem perfekten Umfeld natürlich dann für ebenso talentierte Spielerinnen wie dich. Gab es denn an dem Internat auch noch andere Klassen, also andere Sportarten, die da vertreten waren? Wie groß war das denn, das Internat? Ich habe gar keine Vorstellung.
Also das Internat in Kalsau, wirklich nur 13 Mädels.
Ach echt?
Als ich dann damals nach Frankfurt gegangen bin, das war dann das erste Mal, so ein Perspektivwechsel auch, weil es eben ein Internat war mit Jungs, Mädels, ganz, ganz viele Sportarten, okay. Verschiedene Altersklassen.
Ah, okay.
Das hat dann auch nochmal anders geprägt, würde ich sagen. Aber super interessant, auch diesen Perspektivwechsel gehabt zu haben. Auch ein bisschen anderes Konzept einfach. Aber auch da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich bin super dankbar, dass ich beides erleben durfte.
Ah, sehr interessant. Okay, wir sind noch 2014. Du bist dann für Gütersloh spielen bei den B-Juniorinnen in der Bundesliga, die dann spielen. Und zeitgleich gibst du dein Debüt für die erste Nationalmannschaft, die U15.
Ja.
Debüt gegen Schottland bei einem 13-0.
Ja.
Da spielst du dann erstmalig und bist in der Folge dann auch durchweg immer bei den Nationalmannschaften vertreten, aller Altersklassen, bis hin dann jetzt natürlich zur A-Nationalmannschaft. Kannst du dich erinnern an dieses Gefühl, Nationalmannschaftstrikot überzustreifen, auch wenn das natürlich in der U15 sicherlich noch anders ist als dann jetzt in der A? Aber hat das schon was mit dir gemacht und war das irgendwie auch so ein Aha-Moment?
Ja, ich glaube, das war dann so der zweite Aha-Moment, dass man aber irgendwie auch für den Mut, eine Herausforderung oder was Unbekanntes anzugehen, belohnt wurde, weil es dann auch einfach Schlag auf Schlag unmittelbar danach kam. Es ist ja immer so, dass du beim Länderpokal gesichtet wirst und bei meinem ersten Länderpokal habe ich dann eben auch direkt meine Nominierung bekommen. Von daher war es ja einfach total schön und wertschätzend, spüren zu können, dass sich, wie gesagt, eben dieser Mut ausgezahlt hat. Und in der U15 ist man dann, glaube ich, noch sehr, sehr unreif und nervös, was das Ganze angeht, muss man dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger durch. Aber eben, wenn man dann diesen Moment erleben darf, dass man ja den Adler wirklich auf der Brust trägt, dass man das Trikot anhat, dass man ein Länderspiel hat, dass die Hymne läuft, das sind dann schon so Kleinigkeiten, die man ganz, ganz groß wahrnimmt.
Und ist das Drumherum da auch schon besonders, auch in der U15 und so, ist das auch schon so dieses Mannschaftsbus und alle in den gleichen Klamotten und so, ist das so, hat man da auch schon so dieses Nationalmannschaftsgefühl gleich von Beginn an oder stellt sich das erst später ein?
Naja, es wird natürlich immer mehr, sagen wir es mal so, aber es fängt natürlich auch schon in den U-Mannschaften an, dass du deine eigenen Fußballschuhe plötzlich bekommst, dass du eine Ausstattung bekommst und ich glaube gerade das, weil wir es einfach früher nicht so kannten, schätzt man enorm und ist auch immer so ein, du kamst wirklich immer zum Lehrgang, es war wie Weihnachten, weil du hast eine komplett neue Ausstattung bekommen, du hast plötzlich deine eigenen Fußballschuhe, Laufschuhe, wie gesagt, dann, ja, man hat sich einfach gerne umgezogen, weil du wusstest, okay, jetzt sind wir eben in dieser Ausstattung und es ist was ganz, ganz Besonderes. Ja doch, es war schon sehr besonders.
Dann geht's weiter. Du bist weiterhin bei Gütersloh. Ihr erreicht dann 2015 die Endrunde der Meisterschaft. In der U16 hast du ein paar Spiele. Und mit der Westfalen-Auswahl, das hast du gerade schon gesagt, bist du im U18-Länderpokal dann auch erfolgreich und ihr holt in dem Fall dann für Westfalen, denn bei dir gibt es dann eben auch noch eine zweite Situation da. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Das heißt also, in der Westfalen-Auswahl spielt man immer dann, wenn man in Westfalen für einen Verein spielt. Genau. Nicht, wenn man gebürtig aus Westfalen kommt. So ist das, ne?
Ja,
weil
sonst
wäre es ja nicht möglich,
dass du... Dann bin ich nach Frankfurt gegangen und habe für Hessen gespielt.
Dann wollte ich gerade sagen, genau. Das hat mich sehr gewundert. Ich dachte immer, das wäre sozusagen da, wo man herkommt, dass man für diese Auswahl dann immer spielt. Ja. Aber du gewinnst halt in die Westfalen mit der Westfalen-Auswahl diesen Länderpokal in 2015 und wirst da dann auch auffällig und wirst dann weiter gesehen. In 2016 gelingt euch erneut mit den Juniorinnen von Gütersloh das Erreichen der Meisterschaftsendrunde und mit der U17 nimmst du an der Europameisterschaft teil in Belarus. Ja. Und zwar so erfolgreich, dass ihr U17 Europameister werdet. Da musst du ein bisschen was zu erzählen, weil erstens in Belarus natürlich weit weg. Wie oft hast du schon so Turniere erlebt, die weiter von zu Hause weg waren? Und wie ist es dann, so jung, so eine erfolgreich, so eine EM zu spielen?
Ja, also U17 Europameisterin zu werden, ist natürlich sehr krass. Also auch jetzt noch, wenn ich da jetzt mal so zurück dran denke, war es dann ja schon irgendwann so, dass du erstmal mit Mädels zusammenkommst, die du gar nicht so gut kennst. Und dann ist es eben die Kunst, schnell zusammenzufinden, sowohl auf dem Platz klarzukommen und neben dem Platz klarzukommen, um dann eben auch so ein Turnier möglichst erfolgreich zu spielen. Aber auch da hat man sich dann irgendwann einfach immer auf diese Nationalmannschaftsabstellung gefreut, weil man auch gemerkt hat, dass man einfach zusammenwächst. Mhm. Und wenn man dann, ich weiß nicht, Richtung so ein Turnier hinarbeitet, dann schweißt es, glaube ich, automatisch zusammen. Und man lernt halt auch verdammt früh ja diesen Teamgedanken wertzuschätzen und auch im Umgang damit, was aber auch eben so eine, ja, so ein Turnier eben mit sich bringt, ne? Du spielst eine Gruppenphase und dann das K.O.-Spiel und dann, ich glaube, bei uns war es sogar bis ins Elfmeterschießen. Das sind schon irgendwie so verdammt, viele Druckphasen auch gewesen. Die wir aber, glaube ich, alle gemeinsam dann auch immer geschafft haben aufzufangen. Und ja, ich glaube, bei uns war es wirklich im Elfmeterschießen gegen Spanien. Es war immer, egal ob U17, U19. Ich habe das Gefühl, jedes Finale, das ich gespielt habe, war gegen Spanien. Jetzt auch bei den Frauen. Halbfinale war gegen Spanien. Also es ist wirklich so, seit der Jugend ist Spanien so die Nation, mit der man sich einfach immer bettelt. Und wo es auch immer auf Augenhöhe ist und wo einfach immer Kleinigkeiten entscheiden. Ich glaube, im Elfmeterschießen waren 3-2. Das ist jetzt auch kein schönes Ergebnis, auch kein gutes Ergebnis für ein Elfmeterschießen. Aber es war schon auch damals immer die Nation, mit der man sich so gebettelt hat auf Augenhöhe und ist auch unglaublich interessant zu sehen, wenn ich den Kader jetzt angucke von unserer A-Nationalmannschaft und von der spanischen A-Nationalmannschaft, wie viele da von unserem U17-Finale sind. Ist schon verrückt, ja. Auch den Weg dann einfach so mitzuerleben. Bei uns Deutschen natürlich, du siehst, wie entwickeln sich Spielerinnen in der Liga, wie in der Nationalmannschaft. Manche haben die erste Nominierung in der A-Nationalmannschaft, manche gehen von der U15 jede Station bis nach oben, aber dann eben auch in Spanien zu sehen, wie die Mädels sich da entwickeln und dass man plötzlich in der A-Nationalmannschaft auf sie trifft, wo du das Gefühl hast, ich habe vor 3 Jahren gefühlt noch in der U17 gegen die gespielt, also es ist dann schon echt interessant, ja.
Ja. Und habt ihr auch persönlich Kontakte da geknüpft, weil ihr euch eben so oft begegnet, oder ist man dann doch lieber, bleibt man dann doch lieber in seinem Team?
Ja, ich glaube, man bleibt dann doch lieber in seinem Team. Weil man, muss man ja auch sagen, ne, wenn du irgendwie mit 17 Jahren so ein Finale gewinnst oder verlierst, entweder freust du dich natürlich enorm oder lieb ausgedrückt und lieb gemeint hast du erstmal die Nation vor dir, weil die das haben, was du wolltest. Und es war halt wirklich immer so ein Battle. Mhm. Ja. Also ich glaube, beide Seiten wissen ganz genau, ja, dass der Weg nach oben wahrscheinlich für alle Beteiligten nie leicht war. Mhm. Und ich glaube, das schätzt man aneinander auch und gegenseitig auch. Ist auch, also auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe immer, aber der Kontakt bleibt dann schon eher in Deutschland.
Ja, okay. Ja, kann man auch nachvollziehen. In diesem Jahr ist aber dann noch eine ganze Menge los, denn du wirst auch dann bei Gütersloh ins Frauenteam geholt und spielst dort dann zwei Spiele in der Bundesliga Nord, in der zweiten Bundesliga. Mhm. Also einfach jetzt schon mal, okay, jetzt im Frauenbereich, dann in der zweiten Bundesliga. Wie hat sich das für dich gezeigt? Wie groß war der Schritt und oder war das zwangsläufig? Denn es scheint mir ja doch dann eine zwangsläufige Entwicklung zu sein, aber dann vielleicht doch einigermaßen überraschend. Zumindest hast du dich mal so ausgedrückt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit so ein bisschen Abstand auf die Situation habe ich immer davon profitiert, dass ich mit den Älteren spielen durfte. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut meine ersten Karrierejahre, dass ich immer die Junge war und von den Älteren lernen und profitieren durfte. Was mich, glaube ich, auch geformt hat und zu der Spielerin gemacht hat, die ich heute sein darf. Von daher, ja, habe ich das eher immer so als Challenge oder Herausforderung gesehen, die ich aber auch unglaublich gerne angenommen habe. Und natürlich war da am Anfang immer enorm viel Respekt, aber ich habe ja mir wirklich schon damals immer versucht, so ein bisschen das Motto anzunehmen, dass man halt eben von genau dieser Herausforderung dann profitiert und unglaublich viel lernen kann. Ja, und es war dann ja auch beides. Also ich habe ja in der Frauenmannschaft gespielt, wenn ich gebraucht wurde. Und wenn man halt nicht auf die Spielzeit kommt, die man braucht, um sich zu entwickeln, dann gab es ja immer noch die Gelegenheit, wieder bei der Jugend zu spielen. Von daher war das für mich eigentlich so ein Mehrwert zu sagen, okay, ich saug alles auf, was ich bis hierhin kriegen kann. Und das wird mich einfach ja weiter nach vorne bringen.
Hm. Und in diesem Jahr 2016 gab es auch noch die U17-WM, wo ihr bis ins Viertelfinale gekommen seid. Da habe ich dann wirklich irgendwann so gedacht, okay, das ist so viel immer, das hört sich so viel an, so viele Lehrgänge, so viele Spiele, so viele Sachen. Schwirrt einem da der Kopf in den jungen Jahren oder ist das einfach alles so fantastisch und man nimmt einfach alles mit und freut sich über jeden Einsatz?
Ja, ich glaube das Zweite.
Das Letzte.
Die war in Jordanien, war das die WM?
Ja, ich glaube ja, genau.
Also auch da, unabhängig vom Fußball, wieder ein Reiseziel, wo man ohne den Sport nie landen würde. Von daher ist natürlich auch immer oder man selber super dankbar, was man eben auch alles aufsaugen darf, obwohl es natürlich in erster Linie ums Sportliche geht, welche Länder man bereisen darf, welche Erfahrungen man da einfach immer mitnimmt. Ja, und gerade so eine EM oder WM, es war meine erste WM, ja, erweitert natürlich auch nochmal enorm die Grenzen, weil du spielst nicht einfach nur, sage ich mal, gegen Holland, Frankreich, Spanien, England, sondern dann auch eben mal gegen ganz, ganz andere Nationen. Du musst dein Spiel umstellen, du musst dich umstellen, du musst dich auf ganz andere Dinge gefasst machen. Wenn da dann wirklich plötzlich so Kaliber auf dich zukommen, ist dann auch echt nochmal ja, eine andere Herausforderung, vor der man dann als Team steht. Von daher auch da sage ich einfach nur, jedes Spiel, was ich dann auch im Jugendbereich bei einer WM, ich glaube, ich hatte dann in der U20 noch eine WM in Frankreich, war da ein bisschen näher, ja, wo Familie, Freunde dann auch mal vorbeikommen konnten. Ja, hat man jedes Spiel einfach nur mit einer unglaublichen Vorfreude angenommen und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass man aus jedem Spiel schon damals in den jungen Jahren unglaublich viel gelernt hat, was man vielleicht erst später so wirklich wahrgenommen hat.
Und hat man, wenn man so jung ist und auf so einer WM ist in Jordanien, hat man auch Gelegenheit, mal abseits des Fußballs einen Tag zu verbringen irgendwie und auch ein bisschen was von der Kultur aufzuschnappen, ein bisschen was von dem Land, was einen umgibt, mitzunehmen?
Ja, hauptsächlich muss man natürlich sagen, sieht man Stadion, Trainingsplatz und Hotel, sitzt viel im Bus, kann dann hier und da mal rausschauen. Ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber wir haben auf jeden Fall auch hier und da mal ein Team-Event und Team-Ausflug. In Jordanien waren wir auf jeden Fall am Toten Meer, was super interessant war. Mhm. genau, und haben auch auf jeden Fall ein bisschen was vom Land gesehen.
Also hast du auch mal auf dem Wasser gelegen?
Ja, voll, wirklich. Es gibt ein Bild von unserer Zeugwärterin, war das, glaube ich, damals, die halt wirklich dort liegt und Zeitung liest. Das ist total interessant. Was man halt sonst immer nur im Fernsehen oder in den Medien sieht, kann man dann eben auch hautnah miterleben. Von daher wirklich auch, wie schon gesagt, unabhängig vom Sport, Erfahrungen, die man, glaube ich, nie vergisst, die man dann auch gemeinsam sammelt, was dann auch noch verbindet. Ja, und was einfach so ein ganzes Turnier wirklich rundum perfekt macht auch noch.
Du sprichst gerade ein Bild an. Bilder spielen bei dir auch eine, habe ich das Gefühl, eine ganz gute Rolle. Ja. Du bist bewaffnet mit einer Polaroid-Kamera immer, habe ich gesehen. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Schnappschüsse, auch direkt irgendwie in solchen Jubelmomenten oder auch einfach nur mit Freundinnen, Freunden irgendwo im Urlaub. Fotografie bei dir darüber hinaus auch ein Thema? Oder ist das einfach für dich so ein bisschen, um diese vielen Eindrücke irgendwie auch festzuhalten?
Ja, auch das Zweite. Also ich mag es einfach Erinnerungen oder Momente festzuhalten, weil ich auch einfach immer wieder merke, wie schnelllebig alles ist und dass man tatsächlich Dinge erst wertschätzt, wenn man sie nicht mehr hat. Egal, ob es jetzt Unternehmungen mit Freunden sind oder eben auch Turniere. Ja, dass man quasi versucht, den Moment durch die Bilder einfach ein bisschen zu verlängern oder auch die Chance hat, sich in diesen Moment zurückzuholen. Und die Polaroid-Kamera haben wir damals tatsächlich von Nike geschenkt bekommen für die EM, die wir jetzt in der Schweiz hatten. Und da haben wir es, glaube ich, alle noch sehr intensiv gemacht, dass man einfach, egal ob es ein Abschlusstraining war oder ob es dann tatsächlich sogar nach dem Abpfiff gegen Frankreich, habe ich unglaublich viele Bilder gemacht, weil ich diesen Moment einfach wirklich, wirklich endlos festhalten wollte. Ja, und mir hat es dann einfach so viel gegeben und so viel Spaß gemacht, dass ich es übers Turnier hinaus weitergeführt habe. Egal, ob ich dann wieder in Frankfurt war oder zurück in der Heimat, jetzt auch über Neujahr oder hier die ersten Monate mit dem VfL auch festgehalten habe. Ja, gibt mir schon dann unglaublich viel, einfach zu wissen, okay, da ist was, das kannst du dir nochmal angucken und das holt einen dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen lebendiger in die Momente zurück. Ja, doch, macht schon Spaß.
Ja, sehr schön. Also kann man auch ganz viel sehen auf deiner Instagram-Seite, wo ich natürlich auch war, dass wirklich auch so Fotos und diese Momente, dass es wirklich eine Rolle spielt. Ja. Neben ganz wunderbaren Texten, die du schreiben kannst und schreibst irgendwie, finde ich. Also das finde ich, ja, tatsächlich ist mir das aufgefallen, dass du echt wirklich toll das in Worte auch fassen kannst, was du da fühlst. Hast auch, bist auch dann jemand, der bei einem Abschied, der dann irgendwann auch in Frankfurt dann gekommen ist, da kommen wir aber erst noch hin, dann auch wirklich vorliest, einen Brief vorliest, einfach Worte vorher findet und so. Finde ich richtig toll, wie du das machst, und finde ich auch besonders, weil das ist, du machst große Posts und lange Texte, aber die lesen sich gut und die sind auch super emotional. Also gerade nach der EM, da kommen wir nachher auch nochmal zu, aber das fand ich wirklich, wo du dann von dem goldenen Moment, der Silber scheint, also wirklich echt richtig poetisch da bist. Hast du für sowas eine Ader? Machst du sowas gerne oder liest du vielleicht auch viel, oder wo kommt das her?
Boah, ich weiß es gar nicht genau. Also ich glaube, ich bin einfach tendenziell ein Mensch, der sehr reflektiert ist und es mir auch unglaublich viel gibt oder hilft, wenn ich Dinge einfach aufschreibe, weil ich weiß, dass sie vielleicht in meinem Kopf gar nichts zu suchen haben. Und dann fällt es mir einfach leicht, die Dinge tatsächlich aufzuschreiben. Ich glaube, es ist einfach eher so dieses reflektierte Sein, dann aber auch irgendwie viele herausfordernde Momente, die man hatte, die man dann aufschreibt, und ich dann tatsächlich auch einfach eine Person bin, die immer das Positive daraus ziehen möchte. Und dabei hilft es mir einfach, die Dinge aufzuschreiben, um dann eben das Ganze umzumünzen in eine gewisse Positivität oder Ausblicke. Von daher ist es, glaube ich, auch so ein Weg für mich, einfach über die Jahre hinweg Dinge zu verarbeiten, aufzuarbeiten, zu reflektieren, um dann aber auch wieder gestärkter und positiver eben in die zukünftigen Sachen zu gehen, sage ich mal.
Ja, super. Also ja, kann ich nur sagen, großes Kompliment, hat mir total Spaß gemacht, da drin rumzublättern quasi, weil das irgendwie echt, weil du das in gute Worte fassen kannst, was du da offensichtlich auch alles erlebst, und dann kann man diese Momente auch so quasi auch als nur Fan so ein bisschen nachempfinden schön, und so, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Okay, wir kommen dann zu 2017, in dem du mit 17 Jahren dann den Wechsel vollziehst von Gütersloh zu Frankfurt, und zwar da noch zum FFC Frankfurt, dann erstmal in der zweiten Mannschaft und wechselst da aus der zweiten Bundesliga Nord in die zweite Bundesliga Süd. Und Frankfurt dann für dich auch wechselschulisch, hast du vorhin schon angedeutet, bist dann in der Karl-von-Weinberg-Schule, eine Elite-Sportschule. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, dann wirklich mit ganz viel verschiedenen Sportlern und Sportlerinnen zusammen in so einem ganz neuen Konstrukt. Erzähl uns mal ein bisschen, wie überhaupt auch Frankfurt als Stadt und wie groß das mit einmal der Wechsel für dich auch gewesen ist da.
Ja, Frankfurt damals tatsächlich so der erste Schritt, wo ich sage, der war gar nicht so easy für mich zu handeln, weil es war dann nicht mehr so, okay, ich bin in 30, 40 Minuten zu Hause, sondern du bist dann schon so deine 3-4 Stunden erstmal von zu Hause weg. Was mir dann aber wiederum auf der anderen Seite gezeigt hat, okay, wie gesagt, ich meine es sehr, sehr ernst und ich bin auch bereit, sehr viel zu investieren und zu geben und für den Sport hinten anzustellen, weil ich einfach weiß, dass Frankfurt, so wie es mir da geboten wurde, für mich die besten Bedingungen stellt, um mich weiterzuentwickeln. Genau, von daher bin ich dann mit 17 da aufs Internat gegangen. Bundeslandwechsel, wie gesagt, akademisch nicht so leicht. Sportlich, muss ich sagen, war es genau ja, der Sprung ins kalte Wasser, glaube ich, den ich gebraucht habe. Ich habe dann ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt und dann ist im Winter mein damaliger Trainer hochgegangen in die erste Mannschaft und hat mich eben dann ein halbes Jahr später mitgenommen. Genau, und da habe ich auch sehr, sehr, sehr stark von profitiert, weil ich, wie gesagt, sehr ins kalte Wasser geschmissen wurde. Also ich habe dann auch direkt das erste Spiel machen dürfen. Habe leider in dem Fall von einer Verletzung meiner Mitspielerin profitiert. Mhm. Aber dann war eben auf dieser Position dieser Platz frei und er hat gesagt, er traut mir das zu, das machen wir jetzt so. Und das war für mich, wie gesagt, dann auch so dieser Dosenöffner für die erste Liga. Ich glaube, seitdem habe ich ja nahezu jedes Spiel unter ihm machen dürfen. Er war dann jetzt auch bis zuletzt, also quasi wirklich 8 Jahre lang mein Trainer und eben auch mein Lehrer auf der Karl-von-Weinberg-Schule.
Genau, diese.
Also wirklich, ja, auch Momente, die einfach verbinden. Wie gesagt, ich war 17 Jahre irgendwo dann auch eine sehr, sehr vertraute Person. Wir haben sowohl sportlich sehr viel durchgemacht, haben, wie gesagt, dann über FFC Frankfurt, Eintracht Frankfurt, glaube ich, auch einiges gemeinsam erreicht. Plus, er hat eben in der Schule dann ja, auch für mich noch sehr, sehr viel investieren müssen, sage ich mal, dass das alles so reibungslos klappt mit dem Bundeslandwechsel und welche Fächer muss man jetzt neu erarbeiten, aufarbeiten. Es ist, wie gesagt, gar nicht so leicht, aber genau, habe dann da auch erfolgreich mein Abitur gemacht. Und
in welchem Jahrgang war der Wechsel? Warst du da 11. Klasse oder?
Ich habe es noch vor der Oberstufe gemacht, weil anders hätte man nicht mehr gegangen stemmen können. Deshalb war es auch, ja, damals die Frage bei diesem Wechsel, okay, machst du es jetzt oder machst du es nicht jetzt? Und für mich war halt so, lieber zu früh als zu spät, weil es quasi nur noch in diesem Jahr ging, sonst hätte ich eben noch weitere 2 Jahre warten müssen und ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche perspektivisch was oder ich brauche einen perspektivischen Verein, wo eine erste Liga zumindest dahinter steckt, dass es dann so schnell geht nach einem halben Jahr, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, aber es war auch da wieder umso schöner, weil ich dann wieder diese Perspektive hatte, ich bin eine junge Spielerin, kann von den erfahrenen auf jeden Fall profitieren, aber habe dann in meinen 8 Jahren in Frankfurt irgendwann auch diese Perspektive eingenommen, okay, du bist jung, du lernst, aber irgendwann sind natürlich auch meine Ansprüche gestiegen und irgendwann war ich zwar immer noch die Junge, aber mit einer gewissen Erfahrung, sodass in mir drin auch so eine Motivation war, okay, langsam musst du auch mal umdenken und selber in die Verantwortung gehen und das war auch ein Schritt, der mich unglaublich geprägt hat und was mein Trainer in mir auch gesehen und gefordert hat. Von daher, auch da kann ich wieder nur sagen, ich hatte tolle Wegbegleiter, egal ob auf dem Internat oder dann eben auch meine Trainer, ja, die dann immer willig waren, eben mich möglichst gut zu fördern.
Es gab dann in 2017 tatsächlich auch noch wieder eine U19-EM, wo ihr bis ins Halbfinale vorgedrungen seid. Du hast dann für die U20-Nationalmannschaft Einsätze gehabt und du hast, wie vorhin schon angeteasert, für die Hessen-Auswahl nochmal den U18-Länderpokal geholt. Also finde ich eine sehr, ich weiß gar nicht, ob es da so viele Leute von gibt, die das beides so gemacht haben für verschiedene Länderauswahlen. Hast dann also quasi die alte Heimat Westfalen besiegt, wahrscheinlich nicht im direkten Vergleich.
Doch, das tatsächlich war tatsächlich im Finale.
Ach, wirklich im Finale? Siehst du, das konnte ich nicht nirgendwo finden, gegen wen das Finale
weh.
Ging.
Es tat sehr weh.
Ach, wirklich? Ja. Und hast du da dann auch gegen ja, alte Mannschaftskameradin dann wahrscheinlich auch gespielt.
Und wie gesagt, mit den Mädels, mit denen ich meine 3 Jahre zuvor auf dem Internat verbracht habe.
Okay.
Ja, es war schon sehr, sehr hart. Also nur ein Länderpokal, ne? Also es gibt so viel Wichtigeres und Emotionaleres, aber es war schon, ich meine, es verbindet natürlich auch so drei Jahre zusammen auf dem Internat und dann spielst du das Finale, natürlich, wie soll es anders sein? ja, aber ich muss sagen, ich war nie in dieser Perspektive, dass ich mal, klar, außer jetzt mit dem VfL gegen Frankfurt, aber ich habe nie, und das sagen ja ganz, ganz viele, ich habe nie gegen meinen Ex-Verein gespielt. Mhm. Und das war das erste Mal, es war zwar nur in Anführungszeichen mein Ex-Verband, aber es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, das macht schon was mit einem. Mhm. Ja, aber also alles gut. Wir kommen ja klar. Ich glaube, das können wir auch alle trennen. Aber es ist natürlich schon so, ein Länderpokal will man dann auch gewinnen. Und gerade wenn du im Finale stehst in so jungen Jahren, wo man natürlich noch denkt, ein Finale ist das Größte, was es gibt. Mhm. ja, wenn man die Mädels dann da so am Boden sieht, ist natürlich nicht so leicht. Aber wie gesagt, wir können das alles trennen und für mich war es ein tolles Ereignis.
Mhm. Und da gibt es dann in 2018, im nächsten Jahr, also dann bist du quasi in deinem Bundesliga-Debüt angekommen, damals noch für FFC Frankfurt, die dann 2019, meine ich, dann oder 2020 in Eintracht Frankfurt umbenannt wurden und dann zusammengeführt wurden. So. Bundesliga-Debüt, du bist angekommen in der höchsten Spielklasse. Wie war das? Hast du das immer schon vor Augen gehabt? War immer schon klar, da wird es auf jeden Fall hingehen? Und wie hat es sich dann am Ende angefühlt, Bundesliga-Spielerin zu sein?
Ja, ich glaube, mit den zunehmenden Entscheidungen, die man dann auch getroffen hat für den Sport, war es natürlich immer mein Anspruch. Aber dass ich dann mit 17 Jahren schon das erste Mal Bundesliga spielen durfte, war für mich natürlich jetzt nicht so greifbar in erster Linie. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr nervös war, ja. ja, aber dass mir auch da wieder das Umfeld gegeben wurde, dass ich wusste, ich kann mich hier maximal entwickeln, ich bin aber auch noch jung und ich darf Fehler machen. Und Frankfurt war bis dahin ein Verein, der hat, ich weiß nicht, vielleicht so um Platz 8 bis 5 gespielt. Wenn es gut lief, wurden wir Fünfter. Wenn es schlecht lief, wurden vielleicht Siebter oder Achter. Von daher, du durftest einfach Fehler machen. Dir wurde ein Rahmen geboten, wo du Fehler machen durftest. Und das hat es mir natürlich einfacher gemacht, mich da so reinzufuchsen und zu entwickeln und auch einfach von allem zu lernen, egal ob es jetzt Fehler waren, ob es gute Spiele waren, ob es die Mädels um mich herum waren, die mich dann da auch geformt und gefordert haben. Von daher einfach ein Umfeld, wo ich sage, als junge Spielerin da Bundesliga-Minuten sammeln zu dürfen, ist einfach echt ein Privileg. Mit dann natürlich den Ansprüchen, die dann im Laufe der Jahre dazukamen, zu sagen, wir wollen nicht einfach nur eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft sein, sondern wir wollen es gemeinsam mit Eintracht Frankfurt schaffen, dann natürlich auch wieder international zu spielen. Unsere Kaderstrukturen in der Qualität auch zu vergrößern und zu verbessern. Und ich glaube, dass ich mit diesem Weg wachsen durfte. Das war für mich damals das Umfeld, was ich auf jeden Fall gebraucht habe.
Wir kommen ins nächste Jahr, 2019. Du bist nach wie vor noch bei Frankfurt, bist in der Bundesliga angekommen. Dann gibt es dann eine U19-EM, also wirklich ständig große Turniere mit den Nationalmannschaften. Da kommt ihr bis ins Finale und unterliegt da, aber seid dann eben Vize-Europameisterin in 2019. Aber am 9. November, da gibt es dann dein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Und ich meine, wenn man die Augen zumacht und wünscht sich einen Ort, an dem man ein Nationalmannschaftsdebüt haben darf, dann wird der Name Wembley nicht lange auf sich warten lassen. Und am Ende spielst du dort dein Debüt und ihr gewinnt in einem Freundschaftsspiel, okay. Aber ihr gewinnt gegen England 2-1 in deinem Debüt in Wembley. Erzähl mal, was das mit dir gemacht hat und wie sich das angefühlt hat.
Ja, boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich könnte da ein Buch drüber schreiben tatsächlich.
Fang an.
es war erst in dem Fall meine zweite Nominierung, glaube ich, für die A-Nationalmannschaft damals. Ich habe auf einer Position gespielt, auf der ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Ich habe linker Außenverteidiger gespielt. Gegen England, direkt natürlich gegen die Nation, im Wembley-Stadion vor 79.000.
Ja, irgendwie sowas. Ja,
genau. Also auch so das erste Spiel, wo du sagst, okay, der Frauenfußball wächst. Ich kann mich auch ans Einlaufen erinnern, also Wembley-Stadion, das geht ja in die Höhe, so hoch konnte man gar nicht gucken. Dann eben auch das, was in England damals dann schon für den Frauenfußball investiert wurde, dass du gemerkt hast, das ist jetzt nicht irgendein Freundschaftsspiel, sondern hier entsteht wirklich nachhaltig was. Plus dann, dass wir das Spiel, glaube ich, noch in der letzten Minute oder sogar in der Nachspielzeit für uns entscheiden. Also es war schon so ein rundum perfekter Tag einfach, der, glaube ich, gar nicht greifbar ist, wenn man es nicht wirklich erlebt hat. Also manchmal denke ich mir auch so, ich war da in echt wie in so einem Film, weil da natürlich dann irgendwie auch so viel zugehört. Also ich habe gerade mal 2 Jahre Bundesliga gespielt, konnte mich da natürlich dann, wie gesagt, einfach entwickeln und zeigen und habe die Bühne dann auch nutzen können. Aber dass dann alles wirklich so schnell bergauf ging, damit rechnest du natürlich erstmal nicht. Und ja, das dann irgendwie auch alles zu handeln und mit diesem Druck, aber irgendwo auch dieser positiven Vorfreude und Nervosität klarzukommen, war in jungen Jahren, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber auch da hat es einfach Umfeld, Family, Friends das möglich gemacht, das aufzufangen und einfach nur zu genießen. Ich glaube, im Endeffekt geht es auch darum, dass man solche großen Spiele einfach genießt. Und ja, wenn du auf dem Platz stehst und das drumherum vergessen kannst, dass da gerade 80.000 Menschen dir zugucken und vom Fernsehen wahrscheinlich noch mehr.
Kann man das vergessen?
Tatsächlich ja, weil dann bist du in deinem, dann bist du im Film, dann bist du im Flow. Dann genießt du einfach nur. Also auch Wembley, einfach dieser Rasen. Der Ball läuft einfach unglaublich gut. Du hast Spielerinnen um dich herum, die hast du oder die kennst du nur aus dem Fernsehen. Von daher ist es schon so, dass du in so eine Welt eintauchst, die bis dahin für dich nicht der Realität gleichte, sag ich mal. Aber in den Momenten, ja, fängst du einfach an zu genießen, das aufzusaugen. Auch da wieder zu lernen, dann war es wieder so ein Perspektivwechsel. Ich war wieder die Junge unter ganz, ganz viel Erfahrenen, war die Debütantin. Ja, aber auch da sage ich, alles beginnt ja irgendwo mit dem ersten Schritt. Und das war das erste Länderspiel, was ich aufsaugen durfte. Und ja, einfach in einer ganz anderen Dimension, wie man es aus den U-Mannschaften kannte. Aber wenn man diesen Moment dann auch einmal erlebt hat, dann will man natürlich auch immer mehr davon. Und dann, das sind dann auch genau die Momente, wo man dann merkt, okay, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, es lohnt sich zu investieren, es lohnt sich mutig zu sein, Herausforderungen anzugehen, um dann eben am Ende durch, ja, oder mit solchen Ereignissen belohnt zu werden auch.
Und was ich mir immer vorstelle, an solchen Tagen, irgendwann gibt es ja den Moment, wo du an diesem Tag, nach diesem Wembley-Spiel irgendwie in irgendein Hotelzimmerbett fällst und es ist ganz ruhig. Was ist dann mit dem Kopf los? Sieht man sich dann mit einmal bei SG Telgte spielen? Sieht man irgendwie zu Hause und ist so ein, läuft da so ein Film ab? Oder ist man einfach nur glücklich und schläft ein? Oder kann man gar nicht schlafen? Wie war das bei dir?
Schlaf ist bei mir nicht nach Spielen. Also tatsächlich, egal ob es gute Spiele oder schlechte Spiele sind, brauche ich einfach meine Zeit. Aber gerade wenn es gute Spiele sind, dann nimmt man sich die Zeit auch. Gerade bei meinem Debüt, ich glaube, mir haben so unglaublich viele Menschen geschrieben. Natürlich muss man da dann auch ein bisschen lernen zu filtern. Ich nehme auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr dankend an. Aber gerade so erster Kontakt mit Mama, Papa, mit meinem Trainer damals, mit meiner besten Freundin, sind dann ja irgendwie auch Kontakte, denen du deine Gefühle übermitteln möchtest oder teilhaben möchtest. Ich glaube, ich kam ins Zimmer. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, aber ich habe auch da dann erstmal genossen. Und es war schon so, dass du nochmal zumindest so die letzten 3, 4, 5 Stunden hast Revue passieren lassen, was da gerade alles passiert ist. Und wirklich auch erstmal durchatmen musstest und realisieren musstest, dass es gerade Wirklichkeit ist. Ist, glaube ich, dann auch nicht so selbstverständlich. Und dann, ja, beginnt so, ich will nicht sagen der Alltag, aber dann am nächsten Tag fliegst du zurück nach Hause und dann kommen da wieder ganz viele Glückwünsche und dann ist Bundesliga-Alltag und dann kommen schon wieder so die nächsten Spiele und das meine ich mit diesem Schnelllebigen, dass man in dem Moment vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit hat zu genießen und das erst wertschätzt, wenn man das nicht mehr hat. Aber wie gesagt, auch da, du kommst zurück nach Deutschland und wirst erstmal von so vielen Menschen in den Arm genommen und empfangen, weil sie einfach ja diesen Stolz dir auch irgendwie zeigen. Von daher einfach unglaublich schöne Momente, auch über den Moment Debüt hinaus.
Ja, und jetzt hast du natürlich auch tatsächlich 1:1 miterlebt, wie der Frauenfußball einfach durch eure Art Fußball zu spielen und dann auch durch die tollen Turniere, die dann folgen, da kommen wir nämlich dann gleich zu einem wirklichen ersten Riesen-Highlight auch für ganz Fußball-Deutschland, in 2022 die EM in England, in der ihr es geschafft habt, ja alle wirklich extrem zu begeistern und der Frauenfußball war schon immer ein Thema und das ist immer größer geworden, aber das war so ein richtiger Moment, wo das so aufgeploppt ist und wo wirklich alle mitgefiebert haben, was es vorher in der Form auch für mich so spürbar nicht so gab, dass man sich überall unterhalten hat über das kommende Spiel und wo guckst du und so, also und da hast du daran teilgenommen. In der Zwischenzeit hast du dich total etabliert in der Bundesliga, dann für der FFC Frankfurt, respektive Eintracht Frankfurt, dann insgesamt ja auch über 150 Erstligaspiele gemacht. Und dann gibt es eben dieses Turnier, Und da möchte ich einfach zu kommen. Klar, hast du wahrscheinlich schon oft drüber gesprochen, aber ganz klar für dich ja auch ein Wendepunkt, zumindest hast du es mal so erwähnt in dem Interview, weil das eben der nächste Step war und weil du eben direkt im Auge des Hurricane gewesen bist, als eine Spielerin in dieser Mannschaft, die auch da viel Spielzeit bekommen hat und einfach gemerkt hast, was da ringsherum passiert und was das mit dem ganzen Land macht und was es auch mit euch macht. Wie ist diese Situation für dich gewesen? War gleich von Anfang an sowas spürbar, dass das so ein Erfolg werden könnte, dass ihr so weit kommt und dass die Mannschaft so eine Euphorie entfacht oder wächst das so im Laufe eines Turniers?
Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich beide Seiten des Fußballs kennenlernen durfte, weil man das dadurch einfach noch mal viel, viel mehr wertschätzt. Und die EM in England war für mich im Frauenbereich.
Ganz kurz, was meinst du mit beiden Seiten, nur damit eben alle das mitgehen können?
Dass der Fußball erst im Laufe der Zeit an Wertschätzung gewonnen hat, an Aufmerksamkeit gewonnen hat, einen gewissen Stellenwert in der Gesellschaft auch eingenommen hat. Das war ja früher gar nicht so. Wir haben vor leeren Stadien gespielt oder in leeren Stadien gespielt. Man wurde auch irgendwie gar nicht so wirklich ernst genommen. Und das hat sich einfach in der Zeit natürlich sehr, sehr entwickelt. Und die EM in England war damals im Frauenbereich mein erstes großes Turnier. Und ich kann mich noch daran erinnern, mit Sarah Dorsun war und bin ich sehr, sehr eng. Haben dann ja auch zusammen in Frankfurt gespielt und sie hat auch gesagt, du steigst aus dem Bus und da sind erstmal ganz viele Kameras und für mich war das alles so, okay, und dann? Und dann Interviews hier und Aufmerksamkeit und Pressekonferenzen und alles, was rund um den Sport passiert. Du hast deinen Trainingsplatz, der dann einfach gebrandet ist und da stehen dann auch ganz viele Medien. Und ja, für mich war das alles so, okay, krass, wenn das jetzt Wirklichkeit wird und wir steigen, also erstmal sind wir dann nach England gechartert und dann steigen wir in den Bus und dann steigen wir aus vor unserem Hotel, ganz viele Kameras, also genauso wie sie es gesagt hat und man kann sich das irgendwie ja als junge Spielerin gar nicht so wirklich vorstellen, aber das war dann schon so, wo ich gemerkt habe, so okay, krass, der Fußball gewinnt wirklich sehr an Aufmerksamkeit, plus da sind ganz, ganz viele Leute, die den Fußball auch in der Gesellschaft positiv hervorheben möchten und etablieren möchten. Ja, von daher war das Turnier in England für mich in erster Linie alleine wegen der Aufmerksamkeit schon Gewinn. Aber dann hat es natürlich auch sportlich unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viel erreicht. Ja, wir haben im Finale gegen England verloren, aber auch da schließt sich der Kreis gegen England im Wembley-Stadion. Ich glaube, da waren es nochmal 10.000 mehr. Ich glaube, Wembley war ausverkauft. Es waren 90.000, glaube
ich. Ende 80.000, kurz vor 90, genau.
Von daher auch da, wo man dann sagt, das, was man für den Frauenfußball in diesem Turnier erreicht hat, war perspektivisch und nachhaltig gesehen mehr wert, als wenn man den Titel gewonnen hätte. Weil man es natürlich eben dann auch geschafft hat, natürlich hier und da mit ein bisschen Luft nach oben, aber das in den Bundesliga-Alltag zu integrieren, mit in die Vereine zu nehmen, dass der Fußball in Deutschland auch an Aufmerksamkeit gewinnt. Und wir sind dann tatsächlich nach dem Finale, also der DFB hat noch ein Family and Friends Charter gestellt. Das heißt, meine Familie war dann auch vor Ort. Wir sind dann gemeinsam zurückgereist und dann hieß es nicht, okay, ab nach Hause, sondern es hieß ab auf den Römer. Wir sind zwar nur Zweiter, aber ab auf den Römer. Und das war, ich glaube, es war ein Donnerstagnachmittag, also einfach so ein komplett unscheinbarer Tag, mitten am Tag und der ganze Römer war voll. Also für mich dann emotional nochmal bedeutender, weil ich einfach in Frankfurt gespielt habe, in Frankfurt gewohnt habe, mit Frankfurt sehr, sehr viel auch verbinde und dann ist der ganze Römer voll und es war wirklich, wir sind raus auf dem Römer und am Anfang war so, wow. Und dann standest du da oben, irgendjemand hat auch geredet und du hast es so alles wahrgenommen und die Masse unten am Tanzen und am Bejubeln und irgendwann habe ich mir so 5 Minuten genommen, habe ich so ein bisschen zurückgelehnt und habe auch versucht, mich so sehr in diesen Moment zu holen, dass man das einfach nur genossen hat, weil auch das denke ich mir wieder, das ist so einmalig, so eine einmalige Situation, auf dem Römer zu stehen. Ja, von daher auch was man, glaube ich, nie vergessen wird, was ja dich mit der Mannschaft, die da auf dem Platz war, die das Turnier gemeinsam erleben durfte, immer verbinden wird. Ja, und einfach Momente, wo ich auch sage, die einfach so viel mehr wert sind als reine Leistung auf dem Platz. Also es gibt, wie gesagt, so viel drumherum, was so ein Ereignis einfach so einmalig macht. Und ja, das sind für mich auch so Momente. Natürlich auch die Leistung auf dem Platz und am liebsten den Titel. Aber das sind so Momente, die man, glaube ich, nicht mehr so einfach loslässt.
Und dann sind natürlich die Spielerinnen wie du und dein ganzes Team mit einmal auch unglaubliche Vorbilder für alle kleinen Mädchen, die anfangen, Fußball zu spielen, die da Bock drauf haben und die jetzt mit einmal Frauenmannschaft sehen, die da so erfolgreich und so tollen Fußball spielt. Wie war das, als du klein warst? Hast du Frauen als Vorbilder haben können schon zu der Zeit? Gab es da schon welche, zu denen du hochgeguckt hast? Oder hast du beim Herrenfußball geguckt und dir da deine Vorbilder geholt?
Ja, tatsächlich gab es das gar nicht so. Also es gab nicht so die Mädels, wo ich sage, nicht, weil ich sie nicht schätze, um Gottes Willen, aber weil sie einfach die Präsenz nicht bekommen haben.
Genau.
Genau, von daher war, ja, Birgit Prinz, Alex Popp wahrscheinlich, das waren so Typen, wo man das erstmal mit Frauenfußball in Verbindung gebracht hat. Ja, die aber auch nicht so nahbar sind, wie wir heute sind, glaube ich. Von daher war es schon so, dass ich erstmal Vorbilder natürlich in meinen Brüdern gesehen habe und dann irgendwann auch darüber hinaus im Herrenbereich. Ja, und dann war es tatsächlich von jetzt auf gleich der Moment, wo ich mit meinen Vorbildern auf dem Platz stand. Also weil es für mich dann tatsächlich so unglaublich schnell ging. Aber ich glaube, auch deshalb ist es für uns jetzt so ein Ziel oder auch die Werte und Normen, die wir als Nationalmannschaft oder auch hier beim VfL vertreten wollen, dass wir sagen, okay, wir wollen auch Vorbilder sein. Wir wollen nahbar sein für die Mädels, einfach damit wir ja auch so eine Toleranz oder Akzeptanz dafür entwickeln, dass es normal ist, dass Mädels jetzt Fußball spielen, dass sie das machen sollen, was sie gerne machen. Egal, ob das jetzt Zukunft hat oder Perspektive hat, aber wenn die Mädels Fußball spielen sollen, dann sollen sie es machen. Und umso schöner, wenn es die Mädels erstmal erfüllt und eben wenn da hier und da immer Talente durch Funken, die Großes erreichen können. Und ja, ich glaube, das ist gerade einfach so unser Motto, unsere Intention, dass wir eben die Vorbilder sind, die man sich vielleicht damals gewünscht hätte.
Ja, klar. Also natürlich habt ihr jetzt auch diese Möglichkeiten. Die Vorbilder hätte es vielleicht früher auch schon gegeben, nur war die Präsenz nicht so da. Die Aufmerksamkeit war nicht beim Frauenfußball in dieser Form. Und da habt ihr natürlich ganz maßgeblich zu beigetragen hier in unserem Land, vor allen Dingen durch eure tollen Leistungen, aber eben auch durch dieses Spiel. Man hat das immer wieder, hört man auch die Vergleiche zum Herrenfußball. Und ganz oft wird dann der Frauenfußball hervorgetan, weil es einfach irgendwie noch fairer zugeht, weil die auch nicht sich da 8 Minuten lang rumkugeln, wenn die mal berührt werden, sondern aufstehen und weiter spielen. Also es gibt ja auch einen ganz anderen Blick auf den Frauenfußball und natürlich eine Professionalisierung und hier beim VfL Wolfsburg natürlich sowieso schon immer diesen totalen Fokus auf den Frauenfußball, schon von Beginn an, natürlich auch diese große Mannschaft und jetzt natürlich auch die Frage an dich, wie hast du den VfL Wolfsburg aus deiner damals dann noch Entfernung von Frankfurt aus gesehen im Frauenfußball?
Ja, natürlich ein Verein, der sowohl national als auch international immer präsent war, wo man sich Spiele auch einfach unglaublich gerne angeschaut hat, aber man es selber gehasst hat, gegen den VfL zu spielen. Und ich glaube, dann hat man einiges richtig gemacht. Es waren wirklich immer sehr, sehr, sehr harte und eklige Spiele. Alleine, wenn man als Innenverteidigerin Alex Popp im Kopfballspiel zu verteidigen hat oder was auch immer. Genau, von daher glaube ich einfach, dass der VfL jetzt im Frauenbereich einfach von dieser Lebendigkeit auch lebt. Unglaublich dynamisches Spiel. Wie gesagt, als Gegenspielerin ist es unglaublich eklig und man spielt unglaublich ungern gegen den VfL. Aber deshalb ist es für mich jetzt auch einfach ein Mehrwert und umso schöner mal diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Ja, wie das ist, in ein Spiel zu gehen und wirklich zu wissen, du kannst, aber du musst auch gegen jeden Gegner, also jetzt in der Bundesliga, im Bundesliga-Alltag bestehen und trotzdem aber auch auf der internationalen Bühne in jedem Spiel den Anspruch zu haben, was mitzunehmen, was Zählbares mitzunehmen. Und das ist ein unglaublich wertvoller Perspektivwechsel. Weil wir in Frankfurt uns ja, wie gesagt, auch von wir gucken, was möglich ist in diesem Spiel, bis hin zu ja, es ist schon unser Anspruch, Punkte mitzunehmen. Bayern und Wolfsburg sind extra Punkte. Klar, mit denen rechnet man vielleicht nicht. Aber alles darüber hinaus willst und musst du schon gewinnen. Und das nimmt natürlich hier in Wolfsburg nochmal eine ganz andere Dimension ein, weil du einfach in jedes Spiel gehst und sagst, okay, 3 Punkte. Klar, es gibt knappe Spiele, es gibt sehr klare Ergebnisse, aber im Großen und Ganzen hast du halt in jedem Spiel den Anspruch an dich selbst und auch an dem Verein, dass du das Spiel gewinnen möchtest und musst.
Und die Frankfurter Eintracht, bei der du da noch bist, macht ja auch sportlich Schritte und es gibt dann auch Champions League Teilnahmen, auch mal in die Gruppenphase. Zweimal, glaube ich, seid ihr in der ersten Runde unterwegs und dann raus. Aber es gibt auch einmal die Gruppenphase, wo ihr dann auch schon große Teams spielt, große Namen, Real Madrid, Barcelona, Sparta Prag, glaube ich. Die sind dann alle dabei. Und auch für dich als Spielerin dann nochmal Champions League zu spielen, auch schon der nächste Schritt und perspektivisch, wie geht das dann mit diesen Champions League Sachen? Ich stelle mir das sehr besonders vor, wenn man dann eben Nationalmannschaft sind, diese internationalen Spiele, aber eben mit dem eigenen Team, die man ja viel besser kennt noch, da dann so diese internationalen Vergleiche auf dem hohen Niveau zu spielen. Wie ist das für dich und was ist das vor allen Dingen für ein Unterschied zur Nationalmannschaft?
Ja, also in Frankfurt natürlich irgendwie eine besondere Story, weil du einfach jahrelang im Mittelfeld rumgespielt hast und es dann einfach als Verein geschafft hast, wieder international zu spielen. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als wir es dann eben das erste Mal in die Gruppenphase geschafft haben, dann spielst du plötzlich mit Eintracht Frankfurt gegen Barcelona. Hat ja im Männerfußball auch auf jeden Fall eine gewisse Dynamik, dieses Spiel, dieses Aufeinandertreffen. Aber im Frauenbereich muss man ganz klar sagen, als Eintracht Frankfurt gegen Barcelona zu spielen, guckst du erstmal weit nach oben. Trotzdem muss ich auch sagen, war es einfach ein Spiel. Wir waren im Deutsche Bank Park, wir waren im großen Stadion, wo du es einfach nur genossen hast mit dem Verein, wo du einst so klein warst, dich halt dahin gearbeitet zu haben, hat uns allen, glaube ich, gezeigt, was gute und intensive Arbeit dann auch ausmacht und dass sich das auch auszahlt. Auch Champions League, muss ich ganz ehrlich sagen, es war auch so ein Grund für mich zu sagen, okay, ich möchte nochmal diese Veränderung oder ich möchte diesen Step zum VfL, weil wenn man einmal Champions League gespielt hat, dann möchte man das auch nicht wieder hergeben, weil es auch einfach so besonders ist. Und alleine diese Champions League-Hymne oder dann, wie gesagt, auch diese internationalen Vergleiche mit einer Mannschaft, mit einem Verein, mit den Mädels, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest, das macht es echt schon nochmal besonders. Auch jetzt die ganzen Reisen, sei es jetzt Turin gewesen oder das, was jetzt alles noch auf uns zukommt. Das verbindet einfach, das macht den Alltag so vielseitig und so interessant und ist wie gesagt ein Wettbewerb oder eine Bühne, auf der man unglaublich gerne spielt, die uns als Spielerin und Mannschaft natürlich auch einiges abverlangen, aber darüber hinaus dann auch einfach wieder fordern und formen und ja, ich glaube, zu einer besseren Mannschaft und zu einer besseren Spielerin machen.
Und jetzt gibt es im Fußball natürlich gerade bei dir sehr viele Erfolge und eigentlich die ganze Zeit, wir kriegen das jetzt hier so im Laufe des Gesprächs mit, geht's immer nach oben, immer nach vorne und jetzt gibt's dann eine WM in 2023, die gar nicht funktioniert, wo nach der Vorrunde das Aus für die deutsche Auswahl steht und in der du auch gar nicht auf den Platz kommst. Du bist im Kader, aber bist nicht dabei. Irgendwie, also für uns alle natürlich völlig, also für alle, die als Fan das beobachten, man hat damit nicht gerechnet, man hat das gar nicht kommen sehen. Und dann gibt es diese Situation, wie ist das? Denn das hatte ich schon das Gefühl, ist dann doch echt eine Tiefschlag gewesen oder eine dolle Niederlage. Wie bist du damit umgegangen und wie hat vielleicht auch dir in der eigenen Verarbeitung ein bisschen geholfen, dass du gar keine Spielzeit bekommen hast, dass du quasi gar nicht auf dem Platz stehen durftest?
So Turniere, die dann nicht so laufen, tun natürlich in erster Linie erstmal weh. Gerade auch, mir geht es da gar nicht so sehr um meine individuelle Person, dass ich jetzt keine Spielzeit hatte, sondern erstmal um die Mannschaft, wo du siehst, es wurde viel investiert, wir haben hart gearbeitet, wir hatten eine sehr, sehr intensive Vorbereitung, wir hatten viele Testspiele. Und dann kann man einfach nicht das auf den Platz bringen, was einen als Mannschaft ausmacht. Und dann klar ist ja diese Enttäuschung um sich selbst, aber vielmehr auch die Mädels dann, so zu sehen, die auf dem Platz standen. Es war dann irgendwie natürlich nicht so leicht zu verarbeiten. Und dann kommst du zurück und natürlich sind hier und da so ein paar Zweifel, was meine eigene Person angeht, weil man gar nicht dazu beitragen konnte oder durfte. Und dann aber auch natürlich so, okay, was war los mit uns? Weil eigentlich sind wir so viel mehr. Von daher war es irgendwie natürlich so ein Turnier. Wir waren in Australien, auch wieder geile Erfahrungen. Ein richtig, richtig, richtig cooles Land. Auch hier und da auf jeden Fall Dinge erlebt, neben dem Sport. Aber in erster Linie bist du natürlich dort für deinen sportlichen Erfolg beziehungsweise für die sportliche Weiterentwicklung. Da muss ich sagen, das hat uns, glaube ich, schon ziemlich viel genommen. Also mehr Energie geraubt als Energie gegeben. Ist für mich auch immer so ein Indikator, wie gehst du aus so einem Turnier? Gehst du aus dem Turnier und es hat dir so viel Energie gegeben, dass du einfach weitermachen möchtest? Oder raubt es dir erstmal so viel Kraft, dass du erstmal Abstand brauchst. Und ich glaube, die WM war erstmal definitiv so unter dem Motto, boah, ich brauche jetzt Abstand, aber so viel Zeit bleibt auch nicht, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich kam zurück und es war das Jahr, wo wir mit Eintracht Frankfurt dann noch die Champions League Quali spielen mussten. Das heißt, ich kam zurück und ich hatte, glaube ich, around about 5 Tage frei. Und musste dann funktionieren und das dann natürlich
aus Australien
auch,
kommt noch dazu,
aus Australien, ne?
Also, wo
kommt,
wirklich auch noch Jetlag und wo das genau, alles noch mit reinschlägt.
Und dann war es natürlich so, okay, was machst du mit diesen 5 Tagen? Eigentlich will ich nur raus. Andererseits muss ich auch den Fokus halt irgendwie so aufbauen, dass ich glaube, mit Eintracht Frankfurt war es auch damals Turin. Also es war ein Miniturnier, was wir spielen mussten. Das erste Spiel haben wir klar gewonnen und dann mussten wir im Finale gegen Turin spielen, um eben die Gruppenphase zu erreichen. Ja, dann bist du erstmal so am Überlegen, okay, was mache ich, wie kriege ich meine Energie zurück, fahre ich jetzt in Urlaub, aber eigentlich muss ich ja fit sein und trainiere ich jetzt oder trainiere ich nicht, ist dann schon nicht so easy, irgendwie da so diese Balance zu finden, aber auch da, glaube ich, habe ich rückblickend ja mehr oder weniger von dem Turnier, also wenn ich was Positives in diesem Turnier sehen möchte, davon profitiert, dass es mir eben nicht die Energie geraubt hat, wie beispielsweise den Mädels auf dem Platz, die da mental, glaube ich, einiges durchmachen mussten und auch abbekommen haben und ich eben dann die Energie hatte zu sagen, okay, ich kann jetzt 110% für Eintracht Frankfurt in der Champions League geben und wurde dann eben auch belohnt, dass wir es in die Gruppenphase geschafft haben. Mhm. Und für mich in der Zeit dann auch einfach fußballerisch tatsächlich ziemlich viel gut lief. Dass man dann irgendwie die Enttäuschung doch geschafft hat, umzumünzen und ganz viel Positivität vom Kopf vielleicht auch ein bisschen klarer war als die Mädels, die halt die WM wirklich aktiv verarbeiten mussten. Ja, und mein Fokus einfach darin lag, okay, ich nehme das Turnier auf jeden Fall als wertvolle Erfahrung mit und es hat mich auch vieles gelehrt, aber in erster Linie ist es jetzt eben meine Aufgabe, bei Eintracht Frankfurt in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt das, was ich mir noch holen kann. Und das war für Frankfurt oder mit Frankfurt ja einfach diese Gruppenphase der Champions League, wo du dann einfach Turin auch bei, boah, ich glaube, es waren 40 Grad um 13 Uhr im Deutsche Bank Park bis ins Elfmeterschießen auch wieder. Also es sind dann auch die Spiele, die dir alles abverlangen. Ja, im Elfmeterschießen dann auch, ja, ganz gutes Spiel gemacht, dir selber einen Elfmeter nimmst und dann auch einfach das Gefühl hast, okay, hier ist meine Energie jetzt auf jeden Fall wieder. Und dann, dass man ja mit Eintracht Frankfurt, wie ich es jetzt schon öfter angesprochen habe, von so einem vermeintlich kleineren Verein bis in die Champions League geschafft hat, war dann einfach der Moment, der mir gezeigt hat, okay, man lebt ja doch noch. Ja, und auch da sage ich dann wieder, klar war es ein Turnier, was ich mir persönlich anders gewünscht hätte für mich und für die Nation, was mich aber auch viel gelehrt hat und wo man dann gemerkt hat, okay, es war vielleicht nicht so der Peak, aber dass nach jedem Tief dann halt auch irgendwo wieder die Kräfte herkommen, dass man sich das nächste Hoch dann auch verdienen kann. Und das war dann in dem Fall Schlag auf Schlag sogar für mich die Champions League mit Frankfurt.
Ja, das gehört ja auch alles dazu. Ich meine, gerade im Sportlerinnenleben ist es ja auch ganz wichtig, da gibt es immer irgendwie Niederlagen und den Umgang damit. Das war jetzt eine, die natürlich aufgrund der Erwartungen, die nach dieser EM, nach dieser furiosen EM da waren, das war einfach so, jetzt hat jeder geguckt und alle waren sich sicher, Australien, das wird eine super Zeit. Und dann geht das so in die Hose und dann ist das natürlich für alle auch so ein Downer und natürlich ganz klar für euch, weil man ja weiß, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, hat einem wirklich in der Seele wehgetan, aber es gab dann auch in der Folgezeit dann auch eine EM in 2025, die dann bis ins Halbfinale gegangen ist, also auch dann wieder erfolgreich, denn ein Halbfinale ist in meinen Augen ein Erfolg bei so einem großen Turnier, auch wenn das vielleicht viele anders sehen und oftmals nur der Sieger richtig gefeiert wird, aber wie auch die EM 22 gezeigt hat mit der Silbermedaille, ist das eben auch viel wert und du hast da echt schöne Worte gefunden auf deiner Instagram-Seite, kann ich allen nochmal empfehlen, das nachzulesen, weil das wirklich genau zeigt, worum es eigentlich geht. Das ist natürlich in so einem Turnier, da spielen die Besten gegen die Besten und da ein Finale zu erreichen, ist ein Riesenerfolg und da dann im Finale so knapp auch noch zu unterliegen, aber ganz egal, wie man dann unterliegt, man ist dann in so einem großen Feld auf den zweiten Platz gekommen und das ist einfach eine fantastische Leistung. Insofern, also jeder, der das nochmal nachfühlen möchte, liest gerne deinen Post dazu. Und dann bist du aber auch, und das ist mir erzählt worden, ein bisschen eine Trikotsammlerin, stimmt das? Und hast du diese Gelegenheiten dann auch wahrgenommen, gerade natürlich bei internationalen Vergleichen da, das ein oder andere Trikot vielleicht zu tauschen und zu sammeln? Wie ist es da?
Ja, doch, machen wir tatsächlich. Ja, in erster Linie so richtig sichtbar gemacht habe ich es mir hier in Wolfsburg, als ich dann eben umgezogen bin und mir dann auch einfach meine Trikots in so einer Trikotstange, gesammelt habe. Weil es natürlich auch dann einfach entweder Länderspiele oder Momente sind, die man so nicht vergisst. Habe beispielsweise auch besondere Trikots von mir selber, aber eben dann auch in Länderspielen, die man dann getauscht hat. Sei es jetzt, ich weiß nicht, vor der EM beispielsweise gegen Schottland hier sogar, haben wir hier in Wolfsburg gespielt. haben wir ein Trikot getauscht. Oder dann eben auch, wenn man international jetzt mit dem Verein auf andere Vereine trifft und hier und da mal eine Spielerin kennt, ja, gibt mir das schon viel, dann auch einfach zu sagen, hey, komm, wenn es sich anbietet, natürlich, ob man das Trikot tauscht. In der Jugend war es hier und da sogar auch mal so. Ich kann mich erinnern, bei der U19 EM habe ich auch damals, ja, nach dem Finale sogar im Hotel noch mit der Kapitänin von Frankreich getauscht, weil wir waren beide Kapitäne und dann haben wir gesagt, komm, ist einfach eine coole Story, unabhängig davon, wer jetzt gewonnen hat. Oder mit einer Engländerin auch viel Kontakt gehabt, damals seit der U19 EM, und sie spielt jetzt auch in der A-Nationalmannschaft für England, ich in der A-Nationalmannschaft für Deutschland, und da haben wir jetzt auch tatsächlich vor kurzem noch gesagt, es war sogar per Post, weil wir ja so lange nicht mehr gegeneinander gespielt haben, obwohl es so typisch ist eigentlich, dass wir gesagt haben, komm, so als Weihnachtsgeschenk.
Habt ihr euch die per Post geschickt?
Per Post geschickt. Oh, süß. Genau, von daher, ja, ist schon cool, das einfach dann so sichtbar zu haben, wie viel man dann durch den Sport auch erlebt hat, gegen wie viele Vereine oder Nationen man gespielt hat, wo es die Mädels aber mittlerweile auch alle hinzieht, was man dann eben für Trikots hat. Ja, doch, macht schon Spaß.
Okay, und in 2025, im Sommer, tauschst du dann dein Trikot vom Eintracht Frankfurt mit der Nummer 4 gegen das Trikot des VfL Wolfsburg mit der Nummer 4. Und das ist für uns natürlich ein sehr, sehr schöner Moment und eine sehr, sehr schöne Nachricht, denn du bist jetzt seit gut einem Dreivierteljahr Spielerin beim VfL Wolfsburg. Nochmal natürlich herzlich willkommen auch von mir, haben die ja ganz viele schon gesagt.
Ja.
Wie hast du den VfL Wolfsburg erlebt? Das hast du uns erzählt. Das ist natürlich immer der Verein, gegen den man ungern gespielt hat, von einem anderen Verein kommt. Und jetzt bist du selber eine unserer Spielerinnen hier beim VfL. Wie ist es dir ergangen und wie fühlt sich's an, beim VfL zu sein?
Ja, gut in erster Linie. Ich muss natürlich sagen, dass ich mir hier meinen Anfang ein bisschen anders vorgestellt hätte, weil ich natürlich leider verletzt von der EM kam.
Ja.
Auch da einfach so meine erste große Verletzung in meiner Karriere. Von daher schon auch wieder herausfordernd, muss ich sagen. Ja, und es ist so eine zweigeteilte Herausforderung, weil ich glaube, man kann sich natürlich bewusst Herausforderungen stellen, und ich habe sehr, sehr viel Bock auf diese Herausforderung Wolfsburg, aber ich glaube, man trifft auch manchmal auf Herausforderungen, die man sich eben nicht aussucht, und das ist für mich diese Verletzung, und diese Verletzung zeigt mir dann eben auch eine Seite, die ich von mir noch nicht kannte, beziehungsweise erfordert eine Seite, die ich noch nicht kannte. Von daher ist es natürlich in erster Linie schon herausfordernd, sich dem Ganzen dann zu stellen, vor allem, weil man eine Perspektive einnimmt, die man erstmal nicht möchte, dass man nur von der Seite die Spiele schaut, dass man ja auch gar nicht so wirklich, du bist in einer neuen Mannschaft, aber blickst erstmal nur von außen drauf, du kriegst die Inhalte nicht mit, du bekommst Besprechungen nur hier und damit, wenn es eben mit der Reha-Zeit übereinstimmt, aber im Großen und Ganzen natürlich nicht in der Intensität, wie es am Anfang gebraucht hätte. Mhm. Ja, trotzdem sage ich, was ich sehr, sehr, sehr an Wolfsburg schätze, ist diese Bereitschaft, die wirklich jeder an den Tag legt, also nicht nur die Mädels, wenn ich sehe, wie hart sie auf und neben dem Platz arbeiten, sondern auch wie engagiert das Trainerteam ist, die medizinische Abteilung, mit der ich natürlich jetzt leider ungewollt, aber sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht habe, was dann auch einfach verbindet, dass man sich öffnen kann, dass ich wirklich ja seit Tag 1 aufgenommen und aufgefangen wurde. Sehe ich auch nicht als selbstverständlich, wenn man erstmal verletzt kommt. Aber trotzdem freue ich mich dann auch wirklich drauf, dem VfL das zu geben, ja, was ich geben kann, was ich geben möchte, weil ich wirklich sehr, sehr viel bekomme, sehr viel Wertschätzung, sehr viel Unterstützung, aber auch einfach, wie gesagt, auf diesen Moment warte, dass ich was zurückgeben kann. Da freue ich mich sehr drauf, wenn dann diese Verletzung ja hoffentlich bald ganz, ganz zeitnah ja ausgeheilt ist und ich wieder das tun kann, was ich am liebsten tue und der Mannschaft dann nicht nur neben dem Platz helfen kann oder vielleicht nicht nur durch Charaktereigenschaften und Charakterstärken, sondern dann in erster Linie auch spielerisch. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, sei dir sicher, dem Tag fiebern wir alle entgegen, ja, dass wir dich wieder auf der Wiese sehen. Zweimal hast du schon jetzt Einsätze gehabt, aber jetzt nochmal eben eine Pause und das wird sicherlich und hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zwei Sachen sind mir noch quasi durchgerutscht bei diesen vielen Stationen, die du hattest. Nämlich, hatten wir vorhin ganz kurz angeteasert, du hast dann irgendwann auch nochmal, das ist noch lange zurückliegend in der Zeit Frankfurt, aber ich möchte es kurz erwähnen, weil es so besonders ist, eine Zeit bei der Bundeswehr gehabt, eine Grundausbildung bei der Bundeswehr gehabt. Wie ist das denn zustande gekommen und wie hast du das parallel nebenbei gemacht?
Das war direkt nach dem Abitur tatsächlich. Mhm. Damals Martina Voss-Tecklenburg, meine Nationaltrainerin, ist auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, dass es die Option gibt für Spielerinnen mit einem gewissen Kaderstatus. Ich glaube, Olympiakaderstatus. Und ich habe es mir einfach mal angehört und natürlich dann irgendwie auch wieder so, ich will sein wie mein großer Bruder. Von daher natürlich irgendwie eine gewisse Verbindung zur Bundeswehr schon gehabt. Plus, was man natürlich auch offen und ehrlich sagen muss, dass es eine finanzielle Unterstützung war, weil der Frauenfußball damals eben noch nicht diese finanziellen Mittel hatte oder dieses krasse Standbein, dass ich sage, ich kann davon jetzt leben. Mhm. Sondern es war einfach wichtig zu sagen, okay, ich baue mir neben der sportlichen Laufbahn noch was auf. Dann war es eben die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und auch da muss ich sagen, es war so eine coole Erfahrung. Wir waren mit ganz, ganz, ganz vielen Leistungssportlern zusammen. Ich hatte Bobfahrer dabei, ich hatte Leichtathleten dabei, rhythmische Sportgymnastik, Fußball, Segeln. Also wirklich, man hat da auch wieder einfach voneinander profitiert, auch mal in die anderen Sportarten reinzuhören und zeitgleich wertzuschätzen, wie viel man doch schon hat, auch wenn man denkt, der Frauenfußball hatte noch nicht den Stellenwert. Gab es da ganz, ganz viele Jungs auch bei, die beispielsweise die Grundausbildung bei der Bundeswehr machen, um sich ihren Sport finanzieren zu können. Und bei uns war es ja eigentlich nur ein Add-on. Mhm. Von daher auch nochmal einfach zurückgeholt worden in die Realität. Aber auch da wurde dann eben diese Grundausbildung in Hannover, war das, die Kaserne, für Sportler angeboten, die nur 3 Monate, normal geht es die 3 Monate, die nur 3 oder 4 Wochen ging.
Ah, okay.
Und bei mir passt es tatsächlich ziemlich gut zwischen die Jahre, zwischen die Saison. Ich habe kaum was verpasst. Die Jahre danach war es ein bisschen schwieriger, weil ein paar Mädels von Eintracht Frankfurt haben es dann auch noch gemacht. Die haben dann hier und da auf jeden Fall ein bisschen was von der Vorbereitung verpasst. Bei mir war es wirklich ein reibungsloser Übergang. Ich hatte natürlich meinen Trainingsplan in Hannover dann dabei, aber in erster Linie ging es um die Grundausbildung. War dann auch von Montag, Freitag in der Kaserne, am Wochenende zu Hause. Unglaubliche Erfahrung. Also ich würde es immer wieder machen, auch unabhängig von der sportlichen Förderung, war es einfach eine Erfahrung fürs Leben, wo ich sage, krass, würde ich auf jeden Fall nochmal machen, einfach weil man unglaublich viel gelernt hat über sich als Person, über Herausforderungen, auch über Kameradschaft. Also sehr, sehr, sehr interessant.
Mhm. Klingt super. Und weil das jetzt alles noch nicht reicht, hast du auch nebenbei dann irgendwann noch angefangen, ein Fernstudium zu belegen. Richtung Sportmanagement, Sportwissenschaft, Training irgendwie sind die Schwerpunkte da. Ja. Wie sieht es denn da aus? Erstmal, wo machst du das? Du machst das über eine Fernuni, teilst dir dasselbe ein und bist du da jetzt schon in der Nähe des Abschlusses oder wie ist das da zeitlich?
Also ich habe Sportmanagement angefangen, bin dann aber, als es eine Uni angeboten hat, zu Sportwissenschaften gewechselt, weil es war, ich glaube, es gab es erst seit dem Wintersemester 2024 und ich habe es dann Sommersemester 25 angefangen mit dem Wechsel, weil Sportwissenschaften natürlich nicht üblich ist, fern studieren zu können. Ich mache es an der IST. Und liegt mir total, muss ich sagen, also jetzt Sportwissenschaften noch mal mehr. Es ist so vielfältig, es geht in die Psychologie, es geht in die Sporternährung, Biomechanik, also Trainingsschwerpunkte, sei es Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft. Also es ist super, super, super vielfältig, auch Sportpädagogik. Also du findest quasi wirklich immer was, ein Modul, was dich anspricht. Und auch da profitiere ich einfach sehr davon, dass ich es mir eben selber einteilen kann, dass ich jetzt beispielsweise in der Reha-Phase sage, okay, ich mache ziemlich viel. Also habe da jetzt hier und da auf jeden Fall viele Prüfungen, dann auch ein bisschen Prüfungsstress ist total übertrieben gesagt, aber dass ich mir bewusst Prüfungen lege, wo ich dann sage, okay, dass man noch ein bisschen Druck hat, um dann da auch recht schnell ein paar Prüfungen zu absolvieren. Nehme mir dann aber auch die Zeit zu sagen, okay, während der EM oder während meiner ersten Monate hier liegt mein Schwerpunkt einfach ganz woanders, liegt mein Fokus beim Sport. Da will ich alles, was mich irgendwie ablenkt, außen vor lassen. Und das ist auch so ein bisschen das Motto meines Studiums, womit ich aber super gut fahre. Also der Sport soll und muss Priorität sein, aber ich habe eben diese Ablenkung und dieses Gefühl, okay, man ist auch mehr wert als nur diese Sportlerin, habe ich mit der Uni und es ist ein super Ausgleich. Ich konnte mir damals leider nicht alle Module anrechnen lassen, aber ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich jetzt auf jeden Fall. Und es macht gerade einfach Spaß zu wissen, okay, weil ich einfach auch die Inhalte, die ich in der Uni lerne, total in meinen Sportleralltag integrieren kann. Und man einfach unglaublich viel über sich auch nochmal aus sportlicher und anatomischer Sicht lernt. Von daher macht es mir gerade einfach unglaublich viel Spaß. Es ist eine gewisse Abwechslung im Alltag, aber auch ein Ausgleich. Also ich fahre damit gut zu sagen, jetzt aktuell mache ich ein bisschen mehr für die Uni, ist dann aber auch okay, wenn es wieder weniger wird. Also ich setze mir da jetzt nicht so klare Ziele, aber es ist schon so, dass ich da auf jeden Fall gerade dran bin, gut dabei bin, mir das Spaß macht.
Ja, sehr gut.
Ja.
Also das läuft dann parallel und dann jetzt natürlich beim VfL Wolfsburg die Hoffnung, dass du schnell wieder fit wirst, dass dann die Uni wieder ein bisschen warten kann. Aber du hast ja auch gar keinen Zeitdruck, denn die nächste Zeit ist ja erstmal hier vollkommen sicher geplant und wir hoffen ganz, ganz dringlich, dass du schnell gesund wirst und dann voll Energie auf den Platz bringen kannst für uns und den VfL Wolfsburg. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen in die Schlussrunde und die besteht natürlich immer aus der Musik, die auch du uns hier mitgebracht hast. Ich habe dich gebeten oder wir haben dich gebeten, 5 Songs mitzubringen und dazu möchte ich ganz gern kommen und wir fangen mit der ersten Nummer an, ein Song von einer Band, die schon ein paar Mal in der Liste aufgetaucht ist, jetzt in diesen 20 Folgen, allerdings dieser Song noch nicht und zwar ist es Coldplay mit My Universe. Gibt es dazu eine kleine Geschichte von dir oder warum hat es dieser Song in die Liste geschafft?
Ja, auch da tatsächlich wieder eher so die Momente, die man mit dem Song verbindet. Es war damals, Coldplay lief richtig, richtig viel auf Bali. Ich war tatsächlich 2024 auf Bali, eine Rundreise gemacht, dann hier und da auch ein paar Freunde getroffen, die Route auch ein bisschen angepasst und geändert, also sehr, eine sehr, sehr, sehr lebendige Zeit auf Bali und Coldplay lief da drunter und drüber, also nicht mal von uns, sondern wirklich in öffentlichen Restaurants, auf den Straßen, von daher quasi einfach so das, was man ja mit dem Song verbindet, viel mehr als der Song. Also der ist cool, der ist sehr, sehr cool. Ja, aber erinnert einen dann einfach wieder und holt ein bisschen so in die Zeit zurück.
Ach, sehr schön. Also einfach eine schöne Erinnerung an einen schönen Ort und eine schöne Zeit, weit weg von zu Hause. Dann die zweite Nummer ist Alicia Keys mit Empire State of Mind. Ein unfassbarer Song, wie ich finde. Wo kommt der her?
Ja, auch eine Story, tatsächlich Wolfsburg.
Ah, sehr schön.
Also das ist wirklich so seit Tag 1, seitdem ich in der Reha bin, so der Song von Omar und mir, also von meinem Reha-Physiotrainer, ist das wirklich so der Song, egal ob man Bock hat oder keinen Bock hat, wenn der Song läuft, dann hat man es wieder.
Ja.
Also unglaublich, ja, cool, verbindet einfach. Tatsächlich erinnert es mich dadurch sehr an Wolfsburg. Irgendwo natürlich auch an meine Reha, aber vielmehr auch an ihn. Also es ist echt so ein Wolfsburg-Ding.
Ah, sehr schön. Okay, dann jetzt also die Bitte an den Stadion-DJ, wenn du das nächste Mal dann aufläufst, dann läuft einfach einmal der Refrain laut, dann habe ich jetzt schon Gänsehaut beim Gedanken. Sehr, sehr schön. Dann gibt's The Fray als nächstes mit How to Save a Life, ein schöner Titel. Erzähl.
Ein bisschen Dieb, ne?
Das ist, also je nachdem, was jetzt für eine Geschichte kommt, kann das sehr Dieb sein, How to Save a Life, aber...
Keine explizite Geschichte, ich bin generell, was Musik angeht, ich höre tatsächlich alles, also drunter und drüber. Es kann ruhig sein, es kann auch ein bisschen mehr Pep dahinter sein, es kann Pop sein, es kann aber auch mal Rap sein. Das tatsächlich einfach bei meinen Favoriten gefunden. Ich mag das. Mhm. Es ist zwar ruhig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mit irgendwas Traurigem verbinde. Mhm. Genau, ja. Also keine Wunde getroffen, einfach, ich mag es sehr gerne, obwohl es ruhiger ist, trotzdem irgendwie sehr positiv. Also alles gut.
Ja, sehr, sehr schön. Da bin ich ja beruhigt. Dann gibt es Dave mit Rain Dance. Mhm. Kannte ich gar nicht.
Ist ein bisschen die andere Richtung. Mhm. Also jetzt auch keine explizite Story, sondern eben dann einfach so ein bisschen konträr zu den ruhigeren Sachen, wo ich sage, kann man, also höre ich auch total gerne, höre ich auch viel. Einfach ja das, was gerade angebracht ist. Genau. War auch bei meinem Favoriten, deshalb dachte ich, kann man mal teilen.
Ja, perfekt, perfekt. Und einen letzten Song gibt's und der ist dann auf Deutsch und das ist Montez mit Winter. Viel Deutschrap auch bei dir irgendwie zu hören oder eher selten?
Ja, ich wollte gerade, also da geht's jetzt auch, glaube ich, weniger um den Song explizit, sondern eher um den Sänger. Mag ich sehr gerne. Coole Stimme, auch irgendwie so, ich weiß nicht, der hat irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Stimme. Ich glaube, also auch ein bisschen ruhiger, manche Lieder, aber dann hier und da auch so mit ein paar heiß nach oben. Also ich mag ihn einfach als Sänger, genau. Von daher auch keine explizite Story, aber von ihm habe ich tatsächlich sehr, sehr viel unter Favoriten.
Ah, sehr schön. Okay, also eine sehr poplastige Auswahl von dir, gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Und ja, Alicia Keys, Empire State of Mind, werden wir jetzt alle immer an dich denken und an deine Reha-Maßnahmen in der Hoffnung, dass es sehr, sehr bald dann im Stadion läuft, wenn wir dich dann auf der Wiese sehen. Ja, das war die Ausgabe Nummer 20, unser kleines Jubiläum hier mit dir, mit unserer Nummer 4 und hat mir total viel Spaß gemacht, gibt schon so viel zu erzählen bei dir und ich bin mir sicher, wenn wir dann, sagen wir mal so in 4-5 Jahren, wenn du dann hier immer noch bist und wir dann machen wir einfach nochmal einen und reden dann nur noch über die Zeit beim VfL Wolfsburg und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, werd schnell wieder fit, grüß die ganze Mannschaft und alles Gute für alles, was jetzt kommt, denn jetzt kommt ja wirklich viel für euch und bleibt gesund und uns erhalten und dann vielen Dank für deine Zeit hier.
Danke auch.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.